Ja, und das Thema, wir haben es gehört, als aber die Zeit erfüllt war. Und Philipp, der hat uns ja schon diese entsprechenden Verse aus dem Galaterbrief gelesen. Galaterbrief, Kapitel 4. Und ich werde im Rahmen der Botschaft immer wieder insbesondere auf Vers 4, also Galater 4, Kapitel 4, Vers 4, so ganz viele Vieren, immer wieder auf diesen Vers zurückkommen. Aber zuvor beginnen wir mit einer kleinen Einleitung. Christen, die es mit der biblischen Botschaft und ihrem Glauben an das Wort Gottes noch ernst nehmen, ja, die gedenken an Weihnachten ja jetzt nicht einfach nur irgendeiner schönen Geschichte oder einer Tradition, so unter dem Motto, ja, alle Jahre wieder feiert man halt Weihnachten im christlichen Abendland. Nein, Christen, die es noch ernst nehmen mit der biblischen Botschaft, sie gedenken, wir haben es jetzt auch schon einige Male gehört, der Menschwerdung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Aber kann man das wirklich so glauben, dass sich ja so ein allmächtiger Gott derart erniedrigt, um Mensch zu werden? Nun, auf die Menschwerdung Gottes als solches will ich jetzt gar nicht so detailliert eingehen, denn das würde den Rahmen sprengen. Allein darüber könnten wir eine Botschaft halten. Aber in aller Kürze sei gesagt, dass Gott als solches unsichtbar ist. Ja, und warum? Weil Gott eben kein Mensch, sondern Geist ist. So lautet es im Johannesevangelium in Kapitel 4, Vers 24, Gott ist Geist. Und das ist im Übrigen auch die Erklärung dafür, dass noch niemand Gott gesehen hat. Und dahingehend heißt es dann folgerichtig im 1. Timotheusbrief in Kapitel 6, Vers 16, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Also Gott ist Geist und Gott ist unsichtbar. Aber im Kolosserbrief, wiederum in Kapitel 1, Vers 15 des Kolosserbriefes, ja, da lesen wir dann, er, und da geht es um den Herrn Jesus Christus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Hier erfahren wir also, dass dieser unsichtbare Gott, der ein unzugängliches Licht bewohnt, in Jesus sichtbar geworden ist. Der Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und bei diesem Bild, da geht es nicht um eine Kopie oder gar um eine Fälschung, sondern um das Original. Wir könnten ja auch, ja, das vielleicht mit einem Spiegelbild auch vergleichen. Und wenn ich in den Spiegel schaue, ja, wen sehe ich dann? Mich selbst und niemand anderen, auch wenn es mir vielleicht manchmal so vorkommt. Das Bild im Spiegel ist identisch mit dem, der in den Spiegel schaut. Und so ist der Herr Jesus als das Bild Gottes selber Gott. Ja, und im Hebräerbrief wiederum in Kapitel 1, Vers 13 ist davon die Rede, dass der Herr Jesus die Ausstrahlung Gottes und der Abdruck des himmlischen Vaters ist. Und auch das ist ein Beleg für die Gottheit des Herrn Jesus, beziehungsweise für die Menschwerdung Gottes. Denn wenn der Herr Jesus der Abdruck des himmlischen Vaters ist, ja, dann ist er selber Gott. So wie ja auch mein Fußabdruck zu mir selbst gehört und zu keinem anderen. Und wenn jemand anhand seines Fingerabdruckes einer Straftat überführt wird, ja, dann kann er auch nicht sagen, der Fingerabdruck bin nicht ich. Da wird ihm der Richter aber etwas anderes erzählen. Ja, und wenn des Weiteren davon die Rede ist, dass der Jesus die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist, ja, dann zielt das in dieselbe Richtung. Denn genauso wie die Sonnenstrahlen, die heute fehlen, Genauso wie die Sonnenstrahlen selber Sonne sind, so ist auch Jesus als die Ausstrahlung Gottes selber Gott. Wenn ich mir einen Sonnenbrand zuziehe, dann war es definitiv die Sonne, die mich verbrannt hat. Obwohl diese Lichtjahre über Lichtjahre von mir entfernt ist und ich mit diesem Stern überhaupt nicht in Berührung gekommen bin. Und allein dieses simple Beispiel jetzt auch aus der Natur, aus der Schöpfung, sollte uns eigentlich auch schon lehren, dass ja eben die Schöpfung mit der in ihr enthaltenen Naturgesetzen bereits über einen großartigen Gott Zeugnis gibt. Ganz nach Psalm, Kapitel 19, Vers 2, wo geschrieben steht, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Ich weiß nicht, ob Sie vor ein paar Tagen, ich glaube, das war der Donnerstag, dieses herrliche Morgenrot gesehen haben. Das war gigantisch. Ich saß in meinem Büro, hatte nichts zu tun. Konnte ich schön aus dem Fenster gucken. Ein herrliches Morgenrot. Dann das Bild der Wolken, die daherziehen. Dann war das Morgenrot mal ein bisschen schwächer. Dann wieder ganz intensiv. Ja, da gerät man in Entzücken. Mit dem Sternenhimmel genau das Gleiche. Wenn Sie wirklich mal völlig in der Finsternis sind und dann in den Sternenhimmel schauen können, das ist doch gigantisch. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung, das heißt die unendlichen Weiten des Universums und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Ja, wer alles nur so rein rational und so wissenschaftlich verstehen will, so unter dem Motto, ja, ich glaube nur das, was ich sehe, der ist doch völlig weltfremd und ignoriert die Fakten, die sich außerhalb von Raum und Zeit befinden. Lange hat man ja beispielsweise geglaubt, dass man die Sterne am Himmel zählen könnte. Ja, es wurden dann zwar immer mehr, ne? Aber man hat geglaubt, ja, das ist irgendwo begrenzt und die Sterne am Himmel kann man zählen. Bei Markus Lanz oder anderswo, da hätte man sie ausgelacht, wenn sie gesagt hätten, nein, die Sterne am Himmel sind nicht zu zählen. Sie wären ein Verschwörungstheoretiker und Fake Newser, der die Fakten der Wissenschaft leugnet. Nun, heute weiß man es besser. Und die Wissenschaft, ja, was ist denn die Wissenschaft? Die Wissenschaft kann immer nur vom gegenwärtigen Erkenntnisstand ausgehen. Und dieser ist ständigen Veränderungen unterworfen, da man nämlich gar nicht bis an das Ende des Wissens gelangen kann. Und so sagte beispielsweise auch Isaac Newton, in der Wissenschaft gleichen wir alle nur den Kindern, die so am Rande des Wissens hier und da einen Kiesel aufheben, während sich der weite Ozean des Unbekannten vor unseren Augen erstreckt. Ja, das Wort Gottes, die Heilige Schrift, ist hingegen kein Kiesel, sondern gibt Zeugnis über den, der nicht nur alles weiß, sondern der alles erschaffen hat. Und gleicher Isaac Newton, der ja bis heute zu den bedeutendsten Naturwissenschaftlern zählt, dieser Isaac Newton sagte darüber hinaus dann auch noch, wer oberflächlich Physik betreibt, der kann an Gott glauben. Wer sie bis zu Ende denkt, der muss an Gott glauben. Kommen wir aber nun auf den eingangs gelesenen Text zu sprechen. Galater Kapitel 4, Vers 4 und versuchen wir diesen ein wenig aufzuschlüsseln. Es beginnt ja eben mit diesen Worten, als aber die Zeit erfüllt war. Und das bezieht sich jetzt nicht auf eine neunmonatige Schwangerschaft oder einen freien Termin zum Kaiserschnitt, sondern darauf, dass Gott den Zeitpunkt der Geburt des Herrn Jesus fest beschlossen hat. Und zwar, wie es andere Stellen vermuten lassen, sogar schon vor Grundlegung der Welt. So heißt es zum Beispiel im 1. Petrusbrief in Kapitel 1, Vers 20, dass der Herr Jesus schon vor Grundlegung der Welt erkannt, aber erst am Ende der Zeit offenbar gemacht wurde. Also, wir halten fest, der Herr Jesus ist Gott. Und als solches natürlich von Ewigkeit her, ohne Anfang und ohne Ende. Und bereits vor Grundlegung der Welt hat der himmlische Vater die Menschwerdung seines Sohnes beschlossen. Mit dem Ziel, dem Teufel die Macht zu nehmen und den Lohn der Sünde stellvertretend für uns Menschen zu sühnen. So, und das sprengt natürlich unsere Vorstellungskraft. Da kommen wir gedanklich nicht mit, ja, und da gibt es auch viele Fragezeichen, gar kein Thema. Aber wir dürfen ohnehin nicht den Fehler begehen, Gott auf ein menschliches Maß reduzieren zu wollen. Was hatten wir gesagt? Gott ist Geist. Und als solcher weder Zeit noch Raum unterworfen. Ja, für Gott ist morgen gestern, das hier, dort und der Augenblick schon längst vergangen. Gott befindet sich weit, 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 weit außerhalb unseres dreidimensionalen Denkens und Lebens. Und so wie auch ein zweidimensionales Wesen uns Menschen nie vollumfänglich wird verstehen können, so sind auch wir nicht dazu in der Lage, Gott einfach so rational zu erfassen. Der Regenwurm in meinem Garten zum Beispiel. Ich wollte eigentlich einen mitgebracht haben, aber hab's dann doch sein lassen. Jedenfalls, dieser Wurm hat keine Ahnung von den Dingen, die sich hier in der Zionshalle abspielen. Und doch gibt es die Zionshalle, auch wenn er die noch nie gesehen hat. Also wenn ein Regenwurm nur an das glaubt, was er sieht und riecht, dann ist er wahrlich ein armer Wurm. Und da bilden wir Menschen uns ein, Gott vollumfänglich verstehen und auf unseren ja, bescheidenen und beschränkten Horizont einengen zu können? Wie weltfremd, wie ignorant und wie überheblich. Ich will mich aber jetzt nicht in diesen Details verlieren, sonst sind wir noch an Ostern mit Weihnachten beschäftigt. Aber Tatsache ist, so wie die Geburt des Herrn Jesus kein zufälliges Ereignis war, so war eben auch der Zeitpunkt seiner außergewöhnlichen Geburt von Gott bestimmt. Eben, als aber die Zeit erfüllt war. Ohne jetzt auf Details einzugehen, mein Bruder Norbert hatte ja vor 3 Wochen schon das ein und andere erwähnt. Und wenn mein Bruder etwas erwähnt, dann ist eigentlich auch alles gesagt. Aber durch die Zeit der Griechen beispielsweise, beziehungsweise der Hellenisten, wurde Griechisch ja praktisch zur Weltsprache, sodass die Apostel und die ersten Missionare auch keine sprachlichen Barrieren hatten, um das Evangelium zu verbreiten. Durch die Römer rückte die Welt auch logistisch enger zusammen und es herrschte weitestgehend Ruhe im Römischen Reich. Es gab ein ausgeklügeltes Wegenetz und viele Schifffahrtsrouten, so dass es für die Missionare möglich war, relativ schnell und sicher von A nach B zu kommen. Jedenfalls zuverlässiger als heutzutage mit der Deutschen Bahn. Ja, wobei ich das System der Deutschen Bahn, wenn ich das mal so einflechten darf, gar nicht so schlecht finde. Wenn Sie 10 Minuten zu spät zum Bahnhof kommen, sind Sie doch noch früh genug. Ja, und auch das Umsteigen ist doch viel entspannter. In der Schweiz, da haben Sie vielleicht 8 Minuten, um den nächsten Zug zu erwischen. In Deutschland haben Sie 2 Tage. Das nenne ich gelebte Entschleunigung. Aber gut, das nur mal am Rande. Und abgesehen davon, ich bezeuge es heute, habe ich mein Vaterland furchtbar lieb. Aber weiter. Weiter mit dem richtigen Zeitpunkt. In Israel war in jener Zeit ja auch eine lebendige Naherwartung vorhanden. Das heißt, man erwartete den verheißenen Messias, der das Land doch endlich von der römischen Besatzung befreien wird. Die Hinrichtungsmethode der Kreuzigung, denken wir an das Fluchholz, wurde in jener Zeit praktiziert und die 70 Jahrwochen aus dem Buch Daniel fielen mit in diese Zeit hinein. Vor allem im Hinblick auf die gut 30 Jahre später stattfindende Kreuzigung. Kurzum, die Zeit war reif, um mit der Geburt des Herrn Jesus ein ganz neues Kapitel in der Welt- und Heilsgeschichte aufzuschlagen. Und mal abgesehen von all diesen Punkten obliegt es ohnehin der Souveränität Gottes zu entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und das betrifft im Übrigen auch unser Leben. Das betrifft auch die Zukunft. Das betrifft den Zeitpunkt der Entrückung, die Erfüllung der noch ausstehenden Prophezeiung, die Wiederkunft des Herrn Jesus in Kraft und Herrlichkeit und so weiter und so fort. Gott weiß, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ja, und nicht nur der Zeitpunkt der Geburt des Herrn Jesus, sondern auch der Geburtsort wurde von Gott ja längst vorhergesagt und eben nicht dem Zufall überlassen. Und das ist ja auch das Faszinierende an der Heiligen Schrift, an dem Wort Gottes, dass alles so konkret vorhergesagt ist und nicht so schwammig, so vieldeutend und nichtssagend wie die Horoskope oder die Prognosen des Weltklimarates. Ein Astrologe, der hätte vielleicht prophezeit, irgendwo und irgendwann wird ein Mensch geboren und die Menschen von ihren Problemen befreien. Ja, und dann könnte man fröhlich mutmaßen, auf wen diese Prophezeiung wohl zutreffen mag und um welche Probleme es sich handelt. Aber nicht so bei dem, was uns die Bibel prophezeit. Das Wort Gottes, es sagt uns unverblümt, was das Problem des Menschen ist, nämlich seine Sünde, die Gottesferne. Und die Bibel, sie sagt uns auch in allen anderen Dingen klipp und klar, was Sache ist. So heißt es in Micha Kapitel 5, Vers 1 in Bezug auf den Geburtsort des Herrn Jesus. Ja, ich weiß, haben wir schon tausendmal gelesen, schon tausendmal gehört. Ja, Micha Kapitel 5, Vers 1, das tausendundeine Mal. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und hier wird ja sogar präzisiert, dass es sich um Bethlehem Ephrata handelt. Es gab ja noch ein anderes Bethlehem, nicht nur in der Nähe von Bern, sondern auch in Galiläa. Beziehungsweise im Stammesgebiet von Sebulon. Nachzulesen beispielsweise im Buch Josua, Kapitel 19, Vers 15. Aber hier ist klar und deutlich von Bethlehem Ephrata die Rede, das in Judäa lag, wo der Herr Jesus auch tatsächlich geboren wurde. Und Ephrata, das ist im Übrigen eine ältere Bezeichnung für dieses besagte Bethlehem. So heißt es im ersten Buch Mose, Kapitel 35, Vers 19, 1. Mose, Kapitel 35, Vers 19, da haben wir den Beleg. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Also, nicht irgendwo, irgendwer, irgendwie und irgendwann, sondern glasklare Vorhersagen, die man auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen kann. Ja, und nebst dem Geburtstag und dem Geburtsort waren ja auch die ganzen Umstände der Geburt längst vorhergesagt. So zum Beispiel die Flucht nach Ägypten, so wie es im Matthäusevangelium geschildert wird. Ich will es uns lesen aus Matthäus Kapitel 2, die Verse 13 bis 15. Matthäus 2, die Verse 13 bis 15. Die sogenannten Weisen aus dem Morgenland waren in Bethlehem, um dem Jesuskind ihre Aufwartung zu machen. Und dann sind sie wieder weggezogen. Und dann heißt es hier, Matthäus 2, Abvers 13, als sie, also diese Weisen aus dem Morgenland, aber hingezogen waren, Siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Und er war dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde. Ja, erfüllte Prophetie, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht. Und hier zitiert er jetzt aus dem Propheten Hosea, Hosea Kapitel 11, Vers 1 mit den Worten: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hier ist im Übrigen von einem Sohn Gottes die Rede. Darauf werde ich noch zu sprechen kommen. So, und das war jetzt nur ein Beispiel. Aber wer bei all diesen detailliert erfüllten Prophezeiungen noch von einem Zufall spricht, ja, der hat wahrlich einen sehr großen Glauben. Denn wer meint, nichts zu glauben, der glaubt nämlich nur, nichts zu glauben. Ja, in Wirklichkeit glaubt er nämlich wider aller Vernunft den Lügen Satans, der nicht umsonst der Vater der Lüge genannt wird. Ja, die Bibel ist voll erfüllter Prophetie. Da könnte uns Roger Libby einiges zu sagen. Voll erfüllter Prophetie, in welcher ein Zufall, da könnte uns Werner Gitt einiges drüber sagen, ja, in welcher ein Zufall allein schon von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her komplett ausgeschlossen werden muss. Und auch hier, bei der Geburt des Herrn Jesus und seinem Wirken auf Erden, ist kein Zufall im Spiel, sondern Gott. Gott bestimmt die Zeit, Gott bestimmt den Ort und Gott bestimmt auch all die Umstände um das Geschehene herum. Und somit gehen wir einen Schritt weiter und lesen abermals Galater Kapitel 4, Vers 4. Galater Kapitel 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Sandte Gott seinen Sohn. Also zum einen ist ja davon die Rede, dass Gott einen Sohn hat. Und das deckt sich beispielsweise mit Sprüche, Kapitel 30, Vers 4. Sprüche, Kapitel 30, Vers 4. Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer hat das Wasser in ein Tuch eingebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name? Und was der Name seines Sohnes? Und in Psalm Kapitel 2, Vers 7, da lautet es ähnlich, wenn dort geschrieben steht: Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Ja, und in Hosea Kapitel 11, Vers 1, ich habe es eben zitiert, wo es um die Flucht nach Ägypten ging, da ist ja ebenfalls von diesem Sohn die Rede. Also ob wir das jetzt verstehen oder nicht, aber die Bibel spricht davon, dass der alleinige und einzigartige Schöpfergott einen Sohn hat. Und dieser ist zugleich der Gesalbte, der Christus, der Messias und der Erlöser der Welt. Und somit sollte ja eigentlich auch schon klar sein, dass jede Religion, die leugnet, dass Gott einen Sohn hat, niemals an denselben Gott glauben kann. Der Gott der Bibel, des Alten wie auch des Neuen Testamentes, hat einen Sohn. Und des Weiteren heißt es hier in diesem unserem Text: sandte Gott seinen Sohn. Das heißt, hier handelt es sich eben nicht um eine herkömmliche Geburt, sondern Jesus wurde von Gott gesandt, von Gott ausgehend geboren, so wie es in diesem besagten Psalm Kapitel 2, Vers 7 geschrieben steht: Heute habe ich dich gezeugt. Und dieses Gezeugt hat eben nichts mit einer Geburt im herkömmlichen Sinne zu tun, sondern beschreibt mit menschlichen Worten die Menschwerdung Gottes. Jesus ist Gott. Ganz nach Philipper Kapitel 2 lesen wir es. Philipper Kapitel 2, die Verse 6 bis 11. Philipper Brief Kapitel 2, die Verse 6 bis 11. Der in Gestalt Gottes war. Das heißt, Jesus war nicht bei Gott, Jesus war nicht in der Nähe von Gott, nee, er war in Gott. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Ja, mit anderen Worten, er war Gott gleich. Der es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, bei der Geburt des Herrn Jesus handelt es sich um die Menschwerdung Gottes, so unbegreiflich das auch klingen mag. Als Mensch ist Jesus geboren worden, leibhaftig von einer Frau, so wie du und ich. Und er hat auch alle Phasen des Säuglingsseins und der Kindschaft durchleben müssen. Aber als Gott ist er von Ewigkeiten her, ohne Anfang und ohne Ende. Das ist das Zeugnis der Heiligen Schrift. Das ist das Zeugnis von Millionen von Menschen, die in diesem Glauben leben und gelebt haben. Ja, das ist letztendlich auch das Zeugnis von Weihnachten. Und somit weiter hier in unserem Text. Sie lieben ja Wiederholungen. Galater, Kapitel 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Geboren von einer Frau. Geboren von einer Frau. Und das ist jetzt nicht nur so eine beiläufige Bestätigung der Menschheit des Herrn Jesus, der Menschwerdung Gottes, sondern auch ein Beleg für die Jungfraugeburt, welche in Matthäus Kapitel 1 geschildert wird. Und da lesen wir mal die Weihnachtsgeschichte aus Matthäus Kapitel 1. Matthäus Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Schon tausendmal gelesen, schon tausendmal gehört. Aber der kleine Lord haben sie auch schon zehnmal geguckt, ne? Matthäus Kapitel 1, ab Vers 18. Und achten wir einfach darauf, ja, was hier überhaupt gesagt wird. Matthäus Kapitel 1, ab Vers 18. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef, seinem Vater, steht nicht, ne? Noch nicht. Demnächst gibt es sicherlich eine Bibelübersetzung, die das einfügen wird, aber ja, dem Herrn sei gedankt. Nein, steht nicht. In keiner Bibel, in keiner Übersetzung. Als nämlich Maria, seine Mutter, ja, Maria wird als die Mutter des Herrn Jesus betitelt und bezeichnet, immer wieder, dem Josef verlobt war. Nirgends lesen wir, dass Josef der Vater von Jesus war. Nirgends. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er dies überlegte, siehe da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. In der Bibelkritik ist ja oftmals die Rede davon, dass es nicht Jungfrau heißen darf, sondern junge Frau, und so versucht man das irgendwie verständlich zu machen, zu vermenschlichen, ja, um dieses Wunder ja eben irgendwo aufzulösen. Aber mal unabhängig davon, der Nathanael hatte mal darüber gesprochen, dass die Übersetzung mit Jungfrau sehr wohl die richtige ist, wäre das junge Frau in dem Sinne gar kein Widerspruch. Heißt es doch hier in Vers 18, ich habe gesagt, wir müssen einfach schauen, was steht in diesem Kontext geschrieben. Matthäus Kapitel 1 in Vers 18, noch ehe sie zusammengekommen waren. Ja, mit anderen Worten, sie haben noch nicht miteinander geschlafen und dennoch ist Maria schwanger geworden. Des Weiteren heißt es, vom Heiligen Geist schwanger geworden. Und das deckt sich mit dem von Gott gesandt. Ebenso Vers 20, wenn geschrieben steht, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Also weder von einem Mann noch von einem Klapperstorch, sondern vom Heiligen Geist. Und in Vers 25 heißt es schließlich, er erkannte sie nicht. Und das nicht, weil Maria voll verschleiert war oder Josef seine Brille nicht fand, sondern das bedeutet, er hatte mit ihr keinen Geschlechtsverkehr bis zur Geburt des Herrn Jesus. Also alles klare Hinweise zur Jungfrauschaft Marias, völlig unabhängig ihres Alters oder einer Übersetzungsvariante. Ja, und im Lukas-Evangelium kommt das ebenfalls zur Sprache, als ein Engel der Maria die bevorstehende Geburt ankündigte und diese dem Engel antwortete, wie kann das sein? Wie soll das angehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Lukas Kapitel 1, Vers 34. Maria war aufgeklärt und wusste sehr wohl, dass das menschlich gesprochen gar nicht möglich ist, da sie eben noch Jungfrau war. Ja, und wie genau die Bibel ist, das sehen wir dann auch im Geschlechtsregister bei Lukas. Hier, Lukas Kapitel 3, Vers 23. Und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat und war ein Sohn des Josef. Nee. Er war, wie man meinte, ein Sohn des Josef. Ja, man hat es gemeint, logischerweise, er war es aber nicht. Aber nicht, weil Maria fremdgegangen war, sondern weil sie vom Heiligen Geist schwanger wurde. Ja, und damit kommen wir zum letzten Aspekt. Wir nahen uns dem Ende. Der letzte Aspekt dieses Verses aus Galater Kapitel 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Unter das Gesetz getan. Ja, wem wurde das Gesetz denn gegeben? Den Juden, beziehungsweise dem Volk Israel. Das heißt, der Herr Jesus, er kam als Jude auf die Erde und wurde in einem kleinen, jüdischen, völlig unbedeutenden Ort geboren. Und vor Grundlegung der Welt war klar, dass Gott in seinem Sohn als Jude in Israel auf die Welt kommen würde. Und das ist auch der hauptsächliche Grund, warum sich Gott ja dieses kleine Israel erwählt, beziehungsweise ja sogar mehr noch, nämlich für sich erschaffen hat. Ganz nach Jesaja, Kapitel 43, Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich nicht nur erwählt, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat Israel, du bist mein. Gott hat sich kein bestehendes Volk erwählt. Womöglich, weil es so groß, mächtig, sympathisch und begabt war, sondern ein Volk ganz explizit für sich erschaffen. Was im Übrigen auch verdeutlicht, dass man sich bei Gott die Erlösung nicht verdienen und auch nicht erarbeiten kann. Israel hat sich seine Erwählung genauso wenig verdient wie die Gemeinde die ihrige. Und du und ich, ja auch wir, haben uns unsere Erlösung nicht verdient, sondern das ist Gnade. Gnade und nichts weiter als Gnade. Und ich denke, ein jeder von uns, wenn er zurückblickt zu seinem alten Leben und wie er sich dann hat bekehren dürfen und zu neuem Leben in Christus Jesus gelangt ist, ich denke, ein jeder wird das bestätigen können. Ich habe es nicht verdient. Ich habe es mir nicht erarbeitet. Es wurde mir geschenkt. Gnade. Unermessliche Gnade, derer wir nicht nur an Weihnachten und nicht nur an Ostern gedenken sollten, sondern tagtäglich in großer, großer Dankbarkeit. Fassen wir es zusammen. Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz getan. Nichts geschieht durch Zufall, wenn es um den Heils- und Erlösungsplan Gottes geht. Und durch das Wunder der außergewöhnlichen und einzigartigen Jungfraugeburt wurde Gott in seinem Sohn Mensch, in Israel, als Jude geboren, aber als Heiland für die ganze Welt von Gott gesandt. Und so schließe ich mit Johannes Kapitel 3, den Versen 16 bis 18. Johannes Evangelium Kapitel 3, die Verse 16 bis 18. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Denken Sie daran, wenn Sie jetzt in den kommenden Tagen Weihnachten feiern. Gott hat sie derart geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, dass er sich derart erniedrigt hat, damit sie nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, wenn sie denn an ihn glauben. Und in dieser festen Überzeugung, in diesem lebendigen Glauben wünsche ich Ihnen ein von Herzen kommendes Weihnachtsfest und Gottes reichen Segen. Amen.